Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wort zum Sport, dem Podcast des Landessportbundes NRW. Mein Name ist Sina Barlock. Wir stehen in NRW kurz vor den Ratsbürgerentscheiden für die Bewerbung der Olympischen und Paralympischen Spiele an Köln, Rhein und Ruhr. Zeit also, um sich mal mit dem Thema Leistungskultur, Leistungsbereitschaft, Neudenken zu befassen. Das will ich aber dieses Mal nicht tun, sondern übergebe in einer Sonderfolge an unseren Präsidenten Stefan Klett im Gespräch mit Michael Scharf, unserem Leistungssportdirektor. Und zur thematischen Einordnung haben wir euch mal einen kleinen Überblick verschafft.
Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie sich erneut Zeit nehmen für unseren Podcast. Heute geht es um einen interessanten Begriff, der in der letzten Zeit heiß diskutiert wurde, Leistung und Leistungskultur. Über den möchten wir gerne mit unserem heutigen Studiogast intensiv diskutieren. Doch vorab möchte ich Ihnen ein paar, vielleicht für Sie auch interessante, neurobiologische Grundlagen zu diesem Thema vermitteln. Wenn ein Mensch in einem Zustand echter Hochleistung ist, und ich meine damit nicht Stress oder Erschöpfung, sondern echter fließender Leistung auf dem Weg zu seinem Sweet Spot, dann passieren im Gehirn gleichzeitig vier Dinge. Erstens, das Dopaminerge-System ist aktiv. Dopamin ist nicht nur das Glückshormon, das ist ein Mythos. Dopamin ist vor allen Dingen das Fortschrittshormon. Es feuert nicht, wenn wir etwas erreichen. Es feuert, wenn wir spüren, dass wir uns einem Ziel nähern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das bedeutet wiederum, ohne spürbaren, messbaren Fortschritt kein Dopamin. Ohne Dopamin keine nachhaltige Motivation auf dem Weg zum Ziel und ohne nachhaltige Motivation keine nachhaltige Leistungskultur. Zweitens, der präfrontale Kortex, unser Planungs-, Entscheidungs- und Impulskontrollzentrum, muss online sein. Das Problem, chronischer Stress flutet das Gehirn mit Cortisol und Adrenalin und diese Stresshormone schalten den präfrontalen Kortex buchstäblich ab. Ein Mensch unter Dauerstress denkt nicht strategisch, er reagiert nur noch, er überlebt, er leistet nicht. Drittens, das soziale Gehirn. Wir sind eine Spezies, die sich gegenseitig reguliert. Unser Nervensystem sucht ständig nach sozialen Signalen. Bin ich sicher hier? Gehöre ich dazu? Wollen die anderen dasselbe? Verfolgen wir dasselbe Ziel? Wenn diese Fragen mit Ja beantwortet werden, senkt sich der Cortisolspiegel, Oxytocin, das Bindungshormon wird ausgeschüttet, das Vertrauen steigt. Und mit dem Vertrauen die kollektive Leistungsfähigkeit. Viertens, und das ist das Entscheidende, motivationale oder emotionale Kontagion. Motivation ist ansteckend, sozusagen infektiös. Das ist keine Metapher, das ist Neurobiologie. Unser Gehirn besitzt Spiegelneurone, neuronale Systeme, die das, was wir bei anderen beobachten, in uns selber simulieren. Wenn wir jemanden sehen, der mit echter innerer Überzeugung handelt, mit Fokus, mit Energie, mit Richtung und Power, dann aktivieren unsere Spiegelneuronen exakt dieselben neuronalen Muster in unserem eigenen Gehirn. Wir übernehmen seinen Zustand unbewusst, automatisch, unweigerlich. Das bedeutet, eine Führungskraft, die erschöpft wirkt, verbreitet Erschöpfung. Eine Führungskraft, die Richtung und Orientierung ausstrahlt, verbreitet genau dies. Ein Athlet, der Zweifel zeigt, infiziert sein Team mit Zweifeln. Ein Athlet, der Zuversicht verkörpert, hebt das gesamte Team auf ein anderes Level. Leistungskultur ist deshalb kein HR-Programm, keine Incentive-Struktur, kein Leitbild an der Wand. Leistungskultur ist eine kollektive neuronale Leistung einer Gruppe, ein kollektives neuronales Muster, geformt durch jeden Einzelnen, jeden Tag, in jedem Moment. Unser Gast heute weiß das, nicht aus Büchern, er hat es gelebt auf den härtesten Wettkampfplätzen des Landes, auch international erfolgreich. Und er wird uns heute zeigen, wie man diese Architektur baut und den Weg dorthin. Viel Spaß.
Ja, Michael, das war ja eine spannende Einführung, die wir da gehört haben. Und ich würde da mal aufbauen auf die sogenannte Sinus-Studie, die es gegeben hat, 2025. Und das war eine repräsentative Befragung von über 1500 Menschen im Auftrag von DOSB und Athleten Deutschland. Und da hat sich gezeigt, dass 94% die Förderung der Menschen, also der Befragten, die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit durch Leistungssport für wichtig. 91% sehen den gesellschaftlichen Zusammenhalt als Kernauftrag des Spitzensportes. Medaillenerfolge werden als weniger wichtig bewertet als gesellschaftliche Ausstrahlungswirkung. Das verändert den Leistungsbegriff fundamental, denn Leistung im Sport wird neu als gesellschaftlicher Beitrag verstanden. Also nicht nur die reine Medaillenzahl. Und das passt auch spannend irgendwie zur aktuellen Datenlage, was die Medaillenauswertung von Paris 2024 angeht. Denn Deutschland belegte dort Platz 10 nur im Medaillenspiegel. Das war, Michael, das schwächste Abschneiden seit den Spielen 1952 in Helsinki. 12-mal Gold, 13-mal Silber, 8-mal Bronze, 33 Medaillen gesamt. Oder 1996 in Atlanta gewann Deutschland noch 65 Medaillen. Die Niederlande mit einem Viertel der deutschen Einwohnerzahl überflügelten Deutschland mit effizienteren Talentidentifikations- und Fördersystemen. Der DOSB nennt als Ziel für die Zukunft wieder Platz 5 im Nationenranking. Was sagst du dazu?
Ja, Stefan, du hast ja da eine ganze Menge Daten zitiert, die für mich ein widersprüchliches Bild abgeben. Fangen wir mal mit der Sinus-Studie an. Sehr positiv, dass ganz, ganz viele Menschen Leistungssport gut finden und die Leistungssportler letztendlich gut finden. Aus meiner Sicht geht das überhaupt nicht überein, wenn in der Sinus-Studie steht, Medaillengewinne sind nicht so wichtig. Der DOSB aber sagt, Platz 3 oder Platz 5 der Nationenwertung ist im Fokus. Und wir in einem internationalen Wettbewerb mit den anderen Nationen um die Besten stehen. Und internationaler Wettbewerb heißt, dass die sich um die besten Leistungen und um die besten Ergebnisse bemühen. Und von daher würde dann für mich die Sinus-Studie eher eine kleine Erklärung oder dieses Weggehen von Medaillen eine kleine Erklärung für die aktuelle Leistungsentwicklung sein, aber keineswegs die Erklärung für zukünftig gute Leistungen im internationalen Medaillenranking. Also da gibt es schon Unterschiede, und wenn man dann den Leistungssport in Deutschland sieht, der sich ja in den letzten 30 Jahren sukzessive in eine Negativspirale entwickelt hat, und vergleicht das mit anderen Bereichen, ich nehme mal beispielsweise die PISA-Studie, die auch seit 15, 20 Jahren einen deutlich negativen Trend hat, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland momentan mit negativem Trend. Auch andere Kernleistungen, also wenn ich mir beispielsweise die Sozialsicherungssysteme in Deutschland angucke im europäischen Vergleich, dann sind wir fast schon Schlusslicht. Also da sind mehrere negative Trends, und die haben alle ein bisschen was damit zu tun, dass Leistung vielleicht nicht mehr ganz ernst genommen wird oder zumindest die Basis für Leistungsentwicklung nicht mehr systematisch in Deutschland gepflegt wird.
Okay, dann hast du jetzt den Bogen ja schon gespannt vom rein sportlichen Aspekt hin zu einer gesellschaftlichen Betrachtung. Ich weiß nicht, könnte man vielleicht sagen, Deutschland befindet sich in einer kulturellen Leistungsambivalenz. Also einerseits werden ja Spitzenergebnisse wie Olympia-Euphorie, Bundesliga-Begeisterung werden gefeiert. Andererseits wird aber der Weg dorthin gesellschaftlich ja kaum wertgeschätzt. Ich zitiere mal Niklas Kaul, den Zehnkämpfer. Er formulierte es vor Paris sehr prägnant. Er wünschte sich, dass Leistungssport wieder einen anderen Stellenwert bekommt, und zwar nicht den roten Teppich, sondern das Verständnis für die Realität eines Hochleistungsalltages, also praktisch den Weg dahin und somit auch die Frage, wie kann sich auch eine Gesellschaft insgesamt auf ein anderes Feeling wieder vorbereiten unter dem Aspekt Leistungsakzeptanz, der Weg dahin und Ergebnisse. Also praktisch die Frage, wie kann man Leistungsbereitschaft hin als eine gesellschaftliche Identitätsfrage sehen?
Stefan, total spannende Frage. Ich würde sagen, ich habe jetzt auch keine Einzellösung. Für mich ist nur evident, dass die Leistungsbereitschaft von Kindern und Jugendlichen sehr früh gelegt wird, die Basis für Leistungsbereitschaft. Das sagen auch alle Entwicklungspsychologen, dass das schon im Grundschulalter und frühen Schulalter eine sehr starke Basis dorthin gelegt wird. entscheidend für Leistungssport und auch für andere Bereiche der Gesellschaft ist, dass eine intrinsische Motivation entwickelt wird. Das heißt, der Mensch will aus sich selber heraus eine Leistung bringen und nicht mit dem Ziel, irgendwo direkt viel Geld zu verdienen oder irgendwelche anderen extrinsischen Impulse, die auf einen wirken, sondern er muss erstmal systematisch aus dem Menschen selber kommen. Und das kann man in frühen Jahren natürlich entwickeln, indem man eben auch in der Schule Leistungsziele setzt, indem man im Sport Leistungsziele setzt. Ich erinnere an die Diskussion der Bundesjugendspiele, wo Leistungsziele gar nicht mehr so in den Vordergrund gestellt werden, sondern man springt nur noch im Weitsprung in ein Areal und nicht mehr eine konkrete Weite. Das sind für mich Fehlentwicklungen, die ich eindeutig sehe, indem man eben Leistungsziele nicht mehr klar definiert und setzt. Und das ist eine Grundlage für menschliches Handeln. Ich glaube auch, eine biologische Grundlage, die in frühen Jahren für Kinder und Jugendliche entwickelt wird, um sie dann im späteren Leben ausleben zu können.
Ja, spannende Antworten. Verstehe ich das so, Michael, wie kriegen wir das Belohnungssystem besser angetriggert? Also siehst du das eher in dem Weg, dass man die persönlichen Leistungen in den Vordergrund stellt, die persönlichen Anstrengungen, die wertvoll sind, oder orientiert man sich tatsächlich eher so an dem, was in der Weltspitze passiert, sodass man also praktisch ganz weit über den Tellerrand guckt, anstatt bei sich selber zu schauen, wie die Ansprüche sind, wie die Ergebnisse sind?
Also insgesamt ist das ein weiter Weg. Ich würde jetzt sagen, für Kinder und Jugendliche geht es erstmal darum, dass sie Ziele, die dort gesetzt werden und vorgegeben werden, erreichen, persönliche Bestleistungen erreichen, sich eigentlich jeden Tag besser werden und sich immer wieder weiterentwickeln. Und für den Leistungssport, sage ich es ganz krass, da geht es um Gewinnen. Also was hilft die persönliche Bestleistung und ich bin im Vorkampf ausgeschieden? Das ist vielleicht für einen noch ein kleiner Wert, dass ich eine persönliche Bestleistung erreicht habe, aber mein Zielgröße ist die Weltspitze und meine Ziele sind morgen in der Weltspitze vorne dabei zu sein. Also insofern ist die Orientierung an den Besten dieses sich nur auf persönliche Bestleistung zu konzentrieren, ist da meiner Meinung nach ein etwas gesuchter Ausweg, um dann irgendwie doch noch einen Enderfolg herbeizuführen. Aber gemessen wird am internationalen Standard. Das ist in der Wirtschaft so, das ist im Sport so, das ist in der Kultur so, das ist überall so. Insofern ist die Goldwährung oder die Silber- oder Bronzewährung, um es mal so auszudrücken, die Währung, die einem schon einen Überblick gibt, wie stehe ich in der Weltspitze da.
Also ein ganz schöner Spannungsbogen, den sich jeder vor Augen führen muss, der einen solchen Weg gehen möchte. Das finde ich schon wirklich wichtig, auch mal deutlich zu machen. Und ich gehe in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz ein auf das Intro, das wir gehört haben. Und das passt ja auch zu deiner Antwort, nämlich dass ja quasi das Gehirn eine spürbare Bewegung in Richtung eines Ziels, vielleicht auch eines großen Ziels braucht. Nicht das Ziel selbst, sondern auch die Annäherung ist ja schon entscheidend. Der Weg dahin ist schon entscheidend, um ja praktisch auch Dopamin auszuschütten. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich, das hast du angesprochen, auch eine quasi soziale Zugehörigkeit. Denn die Identifikation mit einer leistungsorientierten Gruppe aktiviert dann auch wieder die Menschen. Wir sind Menschen, die Leistung anstreben. Das ist ein kollektives Ziel, das auch zu einer Identität führt. Und ein dritter Aspekt ist sicherlich, und das ist auf dem Weg, den du beschrieben hast, von der individuellen Leistung hin zur Weltspitze, natürlich immer die Frage des Sinnes. Ja, ich muss mir immer die Frage stellen, welchen Sinn macht das, was ich da an Power reinstecke? Denn wenn dann auch persönliche Bestleistung an einen größeren gesellschaftlichen Sinn, also beispielsweise das Erreichen der Weltspitze, das Erreichen einer Weltmeisterschaft, das Erreichen einer Qualifikation für Olympischen Spiele, aktiviert dann natürlich auch nochmal wichtige neuronale Fundamente. Und du hast es angesprochen, dazu ist die intrinsische Motivation absolut notwendig. Und jetzt schlage ich mal eine harte Brücke. Wenn wir das mal als ein Kollektivziel sehen, also jedes einzelnen Sportlers, einer Sportlerin, Athletin, Athleten, und wir blicken mal auf die Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele Köln-Rhein-Ruhr, auch als Katalysator und als Wegweiser für all das, was wir gerade besprochen haben, dann könnte man noch fast die Frage stellen, ist das nicht auch ein Ziel unter dem Aspekt, wir versuchen hier eine kollektive Dopaminausschüttung, indem wir eine solche Bewerbung im Land nach vorne treiben?
Der Begriff gefällt mir sehr gut. Also ich würde sagen, Olympische Spiele können ein Gamechanger sein. Also sie können etwas in der Bevölkerung bewirken, sie können etwas auf jeden Fall für die Kinder und Jugendlichen bewirken, die ja jetzt geboren sind und an Olympischen Spielen möglicherweise dann teilnehmen können, 2040, 2044 in Köln und Rhein-Ruhr. Aber wir wollen ja über den Sport noch mehr erreichen. Wir wollen eben auch, dass dieses Bewusstsein, dieses positive Bewusstsein und der Spaß und der Stolz auf Leistung auch wieder eine bedeutendere Rolle bekommen. Und das kann mit Olympischen Spielen als Initiator für sowas schon bewirkt werden, dass es eben weit über den Sport hinausgeht, sondern denn auch in Bildungspolitik reingeht und dass wir wieder einen anderen Ansatz haben, mit Kindern und Jugendlichen nachhaltige und langfristige Ziele anzugehen.
Also ein absoluter Booster auch für die Gesellschaft. Wir spüren es ja auch schon in dem einen oder anderen Bereich sehr pragmatisch, sehr operativ durch Fördermittel etc. Aber das hier ist ja nochmal eine völlig andere Ebene, die sozusagen die Gesellschaft durchdringen könnte. Und ich glaube, das ist wirklich aller Ehren wert.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, und es gibt etwas gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn man so ein Ziel angeht und gerade in der heutigen Weltlage würde ich sagen, es ist ein Wert an sich, 200 Nationen in Deutschland friedlich bei einer Sportveranstaltung zusammen zu haben. Also das sind alles ergänzende Punkte, wo ich sage, die machen den Wert von Olympischen Spielen in Deutschland schon aus.
Absolut. Ja, ich fand das hochspannend, lieber Michael, wie wir das jetzt betrachtet haben. Und jetzt würden mich doch noch so ein paar persönliche Dinge, wenn ich dich schon mal hier am Mikro habe, interessieren. Denn du warst ja selber auch ganz erfolgreicher moderner Fünfkämpfer. Und ja, wie der Name schon sagt, das sind 5 Disziplinen, ein Tag, ein fremdes Pferd. Was hat dieser Sport mit dir, mit deinem Gehirn gemacht, was vielleicht andere Sportarten nicht können?
Also für mich war das eine mega Persönlichkeitsentwicklung auch über den Sport. Fechten, Schießen, Reiten, Schwimmen, Laufen. 5 Disziplinen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, teilweise sogar widersinnig sind. Also Schwimmen und Laufen, normalerweise findet man zusammen gut im Triathlon, ja, aber sonst wenig, die das beides können. Fechten wieder Strategie, Schießen die Ruhe und Gelassenheit. Reiten, das Einstellen auf ein anderes Element, das waren komplett unterschiedliche Bereiche und das hat zu einer komplexen Persönlichkeitsstruktur bei mir auch wunderbar gepasst und hat auch auf mein späteres Leben eingezahlt. Ich konnte immer auf verschiedenen, von der einen Bühne auf die andere Bühne relativ schnell wechseln. Ich konnte mehrere Zusammenhänge zusammenführen zu einem Ergebnis. Also all diese Sachen, die ich im Sport gelernt habe, konnte ich dann auch übertragen auf mein Berufsleben und habe auch immer Wert darauf gelegt, ein sehr vielfältiges Berufsleben zu haben mit einem großen Volumen an Möglichkeiten. Und insofern sage ich, hat der Sport den Menschen da schon sehr, sehr stark geprägt oder der Mensch hat sich die richtige Sportart für sich ausgesucht, wenn man es denn so will.
Ja gut, das heißt aber auch, man muss dann auch einen Job haben, der eine solche Herausforderung hat, denn du wirst sicherlich als Finanzbuchhalter unterfordert gewesen.
Du sagst es, also du hättest mich in die Depression stürzen können, wenn du mich mit einer sehr überschaubaren, sehr bürokratischen, eintönigen Arbeit versehen hättest. Ich glaube, ich wäre sehr unglücklich geworden.
Und dann drängt sich so ein bisschen die Frage auf, der Wechsel, du hast ja gerade beschrieben, vom Athleten, der diese Leistung sozusagen in seinem Kopf, am Körper selber ja jahrelang gespürt hat, hin den Weg zum Leistungssportdirektor, also Direktor, der Leistungssysteme für andere Athletinnen und Athleten kreiert, baut. Wie hast du diesen Wechsel dann erlebt? Es ist ja schon nochmal eine andere Welt dann tatsächlich.
Ja, zum einen ist das Schwierigste an so einem Wechsel ist, wenn du einmal Neunter auf der Welt bei einer Weltmeisterschaft warst, dann musst du dir schon darüber im Klaren sein, dass du nie wieder in deinem Leben oder die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal in deinem Leben irgendwann Neunter auf der Welt sein wirst, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Damit musst du persönlich erstmal klarkommen, wenn du abschließt. Aber das andere habe ich vorhin ja auch schon angedeutet. Du kannst ganz viel transferieren. Mhm. Und das, was ich am meisten dann gelernt habe oder was mir am meisten gebracht hat, du musst andere Menschen motivieren können und mit anderen Menschen in Netzwerken zusammenarbeiten. Mhm. Also du musst von deiner persönlichen Leistung, die du vorher intrinsisch motiviert für dich persönlich dort auf den Top-Ereignissen gebracht hast, umschalten auf Systeme. Mhm. Und es ist ja so viel effektiver, wenn man mit einem Netzwerk von Menschen gemeinsam etwas gestaltet, als wenn man nur meint, es selber gestalten zu wollen. Mhm. Und das ist, denke ich mal, eine der wichtigsten Sachen, die ich dann gelernt habe, in Bezug auf meine Position als Direktor Leistungssport.
Okay, das spricht natürlich ganz klar für eine große Teamfähigkeit, die notwendig ist. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz wechseln zu dem, was wir gerade schon mal angesprochen hatten, nämlich Ergebnisse bei Olympischen, Paralympischen Spielen, in dem Fall Platz 10 in Paris. Das war ein historisches Tief seit 1952. Wie siehst du das? Ist das eher ein Leistungsproblem oder ist es eher ein Gesellschafts- oder vielleicht schon fast ein Kulturproblem?
Also es ist wie immer im Leben ein bisschen eine Mischung aus beidem, aber ich sehe das Thema Kulturproblem immer deutlicher. Es ist inzwischen in Deutschland, einerseits freuen wir uns über Top-Sportler, die erfolgreich sind. Du hast es vorhin, glaube ich, in einem Beitrag oder in einem Statement gut beschrieben, aber der Weg dorthin wird nicht honoriert und der Weg hin zu Top-Leistungen geht im Leistungssport mindestens 10, 15 Jahre. Und es ist ein sehr, sehr langer Weg, der geprägt ist von Siegen und Niederlagen. Und die Niederlagen sind manchmal das Schlimmere an dem Ganzen. Es ist aber so, dass Leistung teilweise geneidet wird, dass Menschen, die herausragende Leistungen bringen oder viel trainieren, dann von ihren Freundeskreisen sogar ausgeschlossen werden nach dem Motto, du bist ja nie da, mit dir kann man nicht auf die Szene gehen, du bist ja immer im Training. Also es ist so eine Kultur, wo man das nicht fördert und den Respekt vor den Menschen hat, die diese Leistung bringen, sondern eher so ein bisschen in die Ebene geht, dass das sonderbar ist und dass man das neidet. Und das ist ein Kulturproblem inzwischen, glaube ich, in Deutschland geworden. Ich will nicht sagen ein systematisches Kulturproblem, aber für mich ist es schon augenfällig, dass sehr, sehr viele sich schon ein bisschen mehr ausruhen und dass so Leistungsmenschen denen suspekt sind.
Volle Zustimmung. Also ich sehe das auch zum Teil als ein Teil Neidkultur, die entstanden ist. Und jetzt könnte man ja fragen, welche andere Nation hat denn die Leistungskultur eigentlich am besten entwickelt? Aber ich werde mal konkret und sag mal im internationalen Vergleich, wo liegt denn zum Beispiel der kulturelle Unterschied zwischen einem Land wie Australien oder sagen wir die Niederlanden und Deutschland? Jetzt mal jenseits von Fördersummen oder von Förderkulissen.
Ich fange mit den Niederlanden an, weil das ein sehr gutes Beispiel ist. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, über diesen Medaillenspiegel, der natürlich von großen Nationen geprägt ist. Also die Amerikaner im Medaillenspiegel vorne dabei, die Chinesen immer vorne dabei, die Franzosen, die Engländer. Die Niederländer, 20 Millionen Einwohner, genauso viel wie Nordrhein-Westfalen. Top 3 jetzt gerade im Wintersport wieder gewesen. Und im Sommersport auch unter den Top 10 und vor Deutschland. Da muss man sich die Sinnkrise stellen oder die Sinnfrage stellen im direkten Vergleich. Was machen die Niederländer also besser? Sie strukturieren ihren Sport, sie analysieren sehr gut, denn die Niederländer sind im Wintersport in zwei Disziplinen, im Shorttrack und im Eisschnelllaufen, machen die ihre Medaillen. Die haben nicht wie wir einen riesen Gebrauchtwagenladen, wo man irgendwie sich gerade freut, wenn man für Olympische Spiele sich qualifiziert, sondern nur die Besten kommen dort zu Olympischen Spielen und die konzentrieren sich drauf und sind vorne im Medaillenspiegel dabei. Die Australier haben mit den Olympischen Spielen 2000 eine riesen tolle Sommerspiele damals gehabt, haben von diesem Schub lange gelebt, haben dann jetzt auch nachgelassen und haben jetzt in den letzten 8 Jahren wieder neue Anstrengungen übernommen, mit dem Hinblick auf die Spiele 32 in Brisbane. Und die sind ein Land, das in vielen, vielen Disziplinen erfolgreich ist. Also nicht wie die Holländer, die sich konzentrieren, sondern die sind über eine breite Palette. Aber auch mit dem klaren Anspruch an das australische Volk, wir wollen gewinnen. Also das ist auch...
Und wahrscheinlich andersrum.
Das ist also ganz klar bei denen Philosophie. Da wird nicht bescheiden gesagt, naja, wir machen Olympische Spiele und wir schauen mal, wie es wird. Nein, wir wollen vorne dabei sein, wir wollen gewinnen. Die sagen das auch ganz offensiv. Also ist es sozusagen eine Kultur, die in diesem Land ist. Wir haben vorhin über die Kultur hier bei uns da gesprochen. Mhm. Die sieht anders aus.
Mhm. Das drängt mich fast so ein bisschen dazu, mal eine andere Tür aufzumachen, weil wir ja auch viel im Bereich der Wirtschaft darüber reden, dass diese Leistungsgedanken nicht mehr da sind. Und wenn jetzt ein Wirtschaftsboss oder ein CEO mal zu dir kommen würde und sagt, hör mal, das, was du hier gerade erzählst, das ist ja eine super Doublette auch für das, was ich in meinem Unternehmen ändern könnte. Was würdest du so einem CEO oder Führungsteam sagen, wenn die schlicht kommen und sagen, auch so eine Leistungskultur, wie du sie gerade im Spitzensport beschrieben hast, die wollen wir jetzt mal hier ins Unternehmen einführen.
Das passiert ja heute schon, dass sehr viele Wirtschaftsvertreter auch Sportler einladen und die dann fragen, wie sie denn zu ihren Erfolgen gekommen sind. Erfolgreiche Sportler, möchte ich dazu sagen. Also Weltmeister, Europameister, Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. Und es stellt sich immer wieder heraus, dass die persönliche Bereitschaft, Top-Leistungen zu bringen, aus diesen Sportlern rausstrahlt. Und das im Grunde genommen, das ist auch, was die Unternehmen kreieren müssen. Mhm. Freiräume sicherlich, aber auch klare Vorgaben für den Einzelnen, sich in dieses System reinzubeginnen und Leistung zu bringen. Und dann wiederum das Netzwerk des Gesamtunternehmens, wo man dann eben von der einen Abteilung zur anderen Abteilung dann eben...
Den Funken quasi überspringen.
Genau. Und das ist das, was die Wirtschaft letztendlich dort braucht.
Ja, ich finde, wir haben jetzt schon einen echt spannenden Bogen geschlagen von dem individuellen Athleten oder der Athletin hin zu Fragen der sportlichen Kultur, der gesellschaftlichen Entwicklung und eben auch bis in die Wirtschaft rein. Aber jetzt nochmal zurück, weil das ja auch Schwerpunkt der nächsten Wochen nochmal auch sein wird. Glaubst du denn, dass eine Olympiabewerbung in diesem Zusammenhang, egal ob sie 36, 40 oder 44 kommt, wenn wir sie denn erfolgreich nach Nordrhein-Westfalen holen, ob ein solches Sportprojekt dann auch entsprechendes Programm sein kann, Kulturprogramm sein, gesellschaftliches Entwicklungsprogramm sein, all das, was wir gerade diskutiert haben, ist das ein, du hast Game Changer, glaube ich, gesagt, ist das ein Event, wo die Menschen wirklich sagen, dann ja in Deutschland im nationalen Wettbewerb, dem wir uns international dann stellen müssen, dass die Menschen wirklich sagen, das könnte ein Instrument sein, das uns jetzt in der Situation einfach auch ein bisschen aus dem Schlaf rausholt.
Ich möchte das einfach mal mit ein paar Beispielen verdeutlichen. Denn wir fangen ja jetzt nicht neu an, irgendwie ein Thema anzugehen, das keine Vergangenheit hat. Wir hatten die Olympischen Spiele 1972 in München. Die waren ein Riesenbooster für Deutschland, die Sportbewegung in Deutschland. Und zwar die Breitensportbewegung, also Trimm dich, ist damals mit entstanden, wie auch die Leistungssportbewegung. Und zwar im Bereich der Sportler, im Bereich der Trainer, im Bereich der Kampfrichter, also im Bereich von Volunteers, die es damals auch schon gab, also in all den Facetten. Wir hatten 2006 das berühmte Sommermärchen im Fußball, als wir auf einmal Deutschland in einer ganz anderen Form erlebt haben. Ich glaube, wie mit einer Sportveranstaltung noch nie so verbunden. Also mit anderen Worten, das sind so zwei Beispiele, die ich gerne übertragen würde auf unser Bild der Olympia-Bewerbung. Und dann, Stefan, alleine, dass wir in Deutschland mal einig sind über ein Thema und es wollen und positiv angehen, das wäre schon ein erster Riesenschritt bezogen auf diese Olympiabewerbung. Ja, dass man die Bevölkerung wirklich dahinter bringt und sagt, ja, wir wollen Olympische Spiele und wir können Olympische Spiele. Und wir fragen nicht, welche Rheinbrücken gerade kaputt sind und repariert werden müssen, sondern wir packen das an und haben einen positiven Blick auf die Zukunft. Das wäre für mich so toll, wenn wir das mal wieder hinbekommen würden in den Köpfen. So, und dann kommen die Themen, die ich schon bereits gesagt habe. Für die jetzige, ranwachsende Generation wäre das ein Megaziel. Bei Olympischen Spielen wären alle Disziplinen, würden Deutsche starten, alle Disziplinen. Das heißt, man kann sich jetzt darauf vorbereiten, man kann sich qualifizieren, man kann diese Ziele positiv angehen. Vielleicht entstehen wieder viele Kampfrichter, vielleicht sicherlich werden viele Volunteers dort vor Ort sein. Es wird eine tolle Stimmung da sein. Und ich glaube, wir haben als Veranstalter von Sportveranstaltungen in Deutschland oft genug bewiesen, wie gut wir das können. Wir können organisieren. Also insofern, ich habe nur positive Gedanken mit dem ganzen Thema. Für mich gibt es diese Fallstricke, die dort immer wieder gesehen wird, wo man hinter der fünfte Stelle hinterm Komma wird gesagt, ja, aber ist das denn finanziell? Mhm. Ja, es wird sich sogar finanziell lohnen, weil die Budgets eben so sind und wir 14 Millionen Tickets dort verkaufen können. 14 Millionen Menschen, die bei uns in den Stadien sind, hat es noch nie gegeben. Also das sind so viele positive Dimensionen, oder die 60.000 Menschen beim Schwimmen. Ja. Bis jetzt 20.000 war das meiste, was dort war. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin Botschafter dieser Olympischen Spiele, aber ich aus voller Überzeugung, das wäre für Deutschland genau das richtige Olympische Spiele.
Absolut. Dann lege ich noch einen drauf. Wir liegen ja mitten in Europa. Wir können im Umkreis von 500 Kilometern ein Potenzial von 160 Millionen Menschen abrufen, die uns besuchen könnten. Und mit den Tickets, die du erwähnt hast, können wir diesen Menschen auch günstige Tickets anbieten, dass sie mit ihren Familien auch zu den Spielen kommen. Des Weiteren erleben wir gerade, wir haben es kurz angesprochen, dass die Sportförderung im Land schon in dreistellige Millionenhöhen geht. Wenn man Sondervermögen und kommunale Mittel noch mitrechnet, haben wir gerade einen Hype mit bis zu 1 Milliarde Sportförderung im Land, dass alleine diese Vorbereitung einer solchen Bewerbung mit sich bringt. Und was man den Menschen auch sagen kann, dass wir insbesondere auch den inklusiven Gedanken sehr weit mit nach vorne tragen, weil wir es den Athletinnen und Athleten ermöglichen, dass sie die gleichen Sportstätten alle nutzen werden. Also die Olympioniken, aber auch die paralympischen Athletinnen und Athleten werden in den gleichen Sportstätten, in den gleichen Venues sein. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Und das macht unsere Bewerbung so einmalig, plus das, was du erwähnt hast. Aber jetzt könnte ich ja auch mal provokativ sagen, wovon träumen wir denn nachts, wenn man so sieht, dass jetzt das Thema Wellness und Work-Life-Balance, unabhängig von Generationen, das betrifft die Generation X bis Z, völlig wurscht, und die Selbstfürsorge, alles wichtige Punkte, aber passt das denn überhaupt noch zu der Leistungskultur? Ist das noch zeitgemäß, das, was wir gerade vorher diskutiert haben, oder müssen wir den Begriff Leistung an der Stelle vielleicht doch komplett neu denken?
Also spätestens die Ökonomie wird uns sagen, dass wir Leistung nicht neu denken können. Denn wer soll die Renten der Zukunft bezahlen? Wer soll die Sozialversicherungssysteme überhaupt noch bezahlen, die wir brauchen, um ein soziales Deutschland zu sein? Das heißt, es muss eine relevante Anzahl von Leistungsträgern geben, die auch Menschen, ich will sagen, mittragen können, die nicht ganz so leistungsbereit sind, beziehungsweise vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen nicht so viel Leistung bringen können. Das muss ein ausgewogenes Verhältnis sein. Und das ist nicht mehr ein ausgewogenes Verhältnis, wenn wir vielleicht noch mal gerade 10% oben als Leistungsträger so identifizieren können und 90% der Gesellschaft sich darüber Gedanken machen, ob sie das vierte oder fünfte Mal im Jahr in Urlaub fahren und ob 30 Urlaubstage, ob man da nicht noch zusätzliche Urlaubstage kaufen kann beim Unternehmen, um dann eben 40 Tage Urlaub zu machen. Das ist die Realität, die wird nicht gerne ausgesprochen, aber das ist auch ein weltweiter Vergleich. Und es gibt genügend andere Länder, die genau diese Disziplin haben, die erfolgreich sein wollen, die vielleicht das erreichen wollen, was wir in Deutschland auch mal hatten. Und wir müssen uns da verteidigen. Und das Verteidigen geht nur, wenn wir sagen, also wir müssen schon von der Jugend auf anders mit dem Thema Leistung umgehen. Und ein letztes kleines Beispiel, wie verteidigungsfähig ist Deutschland denn? Mhm. Also ich glaube, wir haben jetzt alle begriffen, dass Verteidigungsfähigkeit ein wichtiges Gut ist. Und dafür braucht man fitte Menschen, die bereit sind, für ihr Land einzustehen. Auch ein Teil mit Leistung zu tun.
Ja, absolut. Und das hat auch damit zu tun, wie realistisch man die Situation einschätzt, in der man lebt, oder ob man eben die Hände vor die Augen schlägt und das einfach nicht wahrnehmen will. Gut, dann würde ich dich jetzt mal befördern, nicht zum Verteidigungsminister, aber zum Bildungsminister, und frag mal einfach, was wäre denn dein erster Schritt, um diese Leistungsbereitschaft, die du gerade angesprochen hast, wieder in die DNA der Gesellschaft einzupflanzen?
Das ist jetzt eine sehr unfaire Frage. Ich würde sagen, ich lehne diesen Job ab. es ist eine Riesenherausforderung. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, Standards. Also wir müssen wieder Standards einhalten. Normen einhalten, Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen überhaupt einziehen lassen. Das heißt, eine Schulnote muss wirklich wieder eine richtige Schulnote sein. Und ich kann nicht weil ich mit den Eltern keine Lust habe, mich als Lehrer mit den Eltern auseinanderzusetzen, eine Schulnote besser geben, sondern ich muss sagen, das war realistisch. Und das ist im Sport immer so. Hochsprung ist 1,60, ich springe drüber und ich verliere und bin draußen. Ja. Und das muss es auch in der Schule und im Bildungssystem so sein. Das wäre zumindest mal mein erster Ansatz zu sagen, wir stärken unseren Pädagogen da den Rücken, dass Leistung wieder was zählen muss und wir nicht irgendwie alle drei gerade sein lassen.
Toller Ansatz, wunderbar. Okay, Michael, das waren ja jetzt durchaus auch ein paar kritische Betrachtungsweisen, die wir mal in die Gesellschaft insgesamt geworfen haben. Aber ganz konkret, glaubst du, dass Deutschland in 10 Jahren wieder zu den Top 5 im olympischen Nationenranking sein könnte?
Ja, das glaube ich. Also deshalb reden wir ja auch hier. Wir wollen es besser machen und wir sind in der Lage, es besser zu machen.
Sehr gut. Klare Antwort. Dem schließe ich mich im Übrigen auch uneingeschränkt an. Ja, Michael, ich habe noch 2, 3 Fragen und würde dich einfach mal bitten, schließ mal deine Augen für einen Moment. Und wenn du, ich sag mal so unter dem Stichwort Gold Medal Moment, also dein absoluter Highlight-Moment aus deiner Karriere, also nicht unbedingt der 9. Platz bei der Weltmeisterschaft, also der Sieg, der natürlich da war, sondern einfach ein Moment, in dem du gespürt hast, das bin ich und das ist der Moment, wofür ich eigentlich bis hierhin alles gegeben habe.
Stefan, den kann ich dir noch genau benennen. Es war ein Sommertag in Monte Catini auf der Weltmeisterschaft im Schwimmbad. Ich war nicht der begnadete Schwimmer. Ich musste super hart arbeiten, um im Schwimmen einigermaßen mit der Weltspitze mithalten zu können. Und in diesem besagten Becken habe ich meine Bestzeit um acht Sekunden verbessert und war ab dem Moment im Schwimmen, konnte ich mithalten mit der Weltspitze. Und das war ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere, wo ich einfach gesagt habe, boah, diese Plackerei, da war ich viel im Kraftraum und müsste viele extra Schwimmeinheiten machen. Die hat sich gelohnt, weil das Resultat zeigt dir, der Weg war richtig.
Wow, da kriegt man richtig Gänsehaut. Und du beschreibst das ja gerade, du hast auf wirklich höchstem Niveau trainiert und jetzt bist du in einer Rolle, in der du hunderte Athleten durch ihre Karrieren begleitest. Was ist denn, würdest du sagen, so der eine Lifehack aus dem Spitzensport, der in jedem Alltag einfach funktioniert? Sofort, morgen früh ohne Equipment, ohne Trainingsplan.
Tue das, was du tust. Die meisten Menschen vermixen die Aufgaben, machen viel zu viel nebeneinander her. Man muss sich in dem Moment, wo man ist, auf das konzentrieren, was jetzt erforderlich ist. Also tue das, was du jetzt gerade tust und tue es mit ganzem Herzen.
Cool. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich laufe, laufe ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Sehr cool. So, und jetzt kommt ein gestresster Manager zu dir oder eine Mutter, die im Alltagschaos gerade ist oder ein Student vor der Prüfung und die fragen dich, sag mal, hast du eine Übung für mich, eine einzige Übung, die du mir mitgeben kannst, damit ich Fokus, Flow und Disziplin gleichzeitig erleben kann? Was wäre das? Wie geht der Schritt?
Hinsetzen, 5 Minuten Ruhe einkehren lassen, drüber nachdenken, was die nächsten Schritte sind und das 2-3 Mal am Tag. Also nicht gehetzt von einem zum anderen laufen und immer weiter laufen und in diesem Hamsterrad sozusagen gefangen sein, sondern zwischendurch einfach nochmal den Fokus nehmen, was ist jetzt wichtig und was sind meine nächsten Ziele. Wenn man das schafft über einen ganzen Tag, dann ist man viel erholter und nicht so gestresst, als wenn man sich das Gefühl hat, der Terminplan beherrscht mich. Nein, der Terminplan bin ich. Ich kann entscheiden, ob ich was mache oder nicht mache. Aber ich muss ab und zu an diesem Tag zur Ruhe kommen und nochmal reflektieren und nicht die ganze Zeit nur funktionieren, weil ich dann eins nach dem anderen abreiße.
Also die berühmte kleine Auszeit, ganz bewusst nehmen.
Ja.
Okay. Ja, cool. Michael, ich fand das ein spannendes Gespräch mit Blick auf die ja auch spannende Zeit, die wir als Landessportbund gerade erleben. Mit dem Weg, den wir gerade gehen, dieses Land fit zu machen für eine zunächst mal hoffentlich nationale Bewerbung für die Olympischen Paralympischen Spiele. Aber das ist ja vom Themenfeld her noch viel weiter ausgedehnt worden, hat Spaß gemacht, war spannend und setzen wir bestimmt irgendwann mal mit uns oder anderen Teilnehmenden fort. Vielen Dank dir auf jeden Fall für deine
Danke,
Zeit.
Danke, Stefan. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Möchte Ihnen zum Abschluss unseres Podcastes nochmal eine kurze Zusammenfassung, eine sogenannte Take-Away-Message mitgeben und gleichzeitig eine psychologisch validierte Methode vorstellen, die Sie genau wie das Hochleistungssportler vor einem wichtigen Event machen, vielleicht auch einsetzen können, wenn Sie im Alltag Ihre Herausforderungen meistern wollen. Sie haben eben gehört, wie Leistung und eine Leistungskultur sich entwickeln kann. Nicht durch Druck, nicht durch Angst, nicht durch das Versprechen einer Belohnung am Ende eines langen Tunnels, sondern durch eine konsequente Architektur. Lassen Sie mich die drei neurobiologisch basierten Kernbotschaften dieses Gesprächs zusammenfassen. Erstens, Leistung braucht Sicherheit. Ein Nervensystem im Alarmzustand kann keine Höchstleistung erbringen. Es kann überleben, es kann funktionieren, aber es kann nicht fließen. Psychologische Sicherheit, das Wissen, dass Fehler erlaubt sind, dass Zugehörigkeit nicht alleine von Leistung abhängt. Das ist die neurobiologische Voraussetzung für die Entwicklung von Exzellenz. Zweitens, Motivation ist keine individuelle innere Eigenschaft, sondern sie entsteht auch im Rahmen eines sozialen Prozesses. Die bereits erwähnte motivationale oder emotionale Kontagion bedeutet, wir heben uns gegenseitig an oder wir ziehen uns gegenseitig runter. Jeder in einem Team trägt Verantwortung für den emotionalen Zustand des gesamten Systems. Nicht nur die Führung, jeder Einzelne. Drittens, mentale Flexibilität ist trainierbar. Was unser Gast heute als Fünfkämpfer auf dem Wettkampfplatz beherrschte, nämlich fünf verschiedene Herausforderungen mit fünf verschiedenen Zuständen des Gehirns, um diese Herausforderung zu meistern auf Abruf, das ist keine Superkraft, das ist eine Fähigkeit, die durch systematisches Training auch des Nervensystems erworben wurde. Und genau hier möchte ich Ihnen etwas mitgeben. Das, was ich Ihnen schon angekündigt habe, ein Bonbon. Eine exakte neurobiologische Anleitung für Ihre persönliche Pre-Performance-Routine. Schritt 1. 4 Minuten vor dem Moment. Physiologisches Seufzen. Doppelte Einatmung durch die Nase. Kurz, dann nochmal kurz. Und dann lange, langsame Ausatmung durch den Mund. Das Ganze 3-mal. Der Wirkmechanismus dahinter, die verlängerte Ausatmung aktiviert den sogenannten Vagusnerv, den direkten Schalter vom Sympathikus zum Parasympathikus. Die Cortisolausschüttung sinkt, der präfrontale Kortex, wie wir bereits oben gehört haben, geht wieder online. Schritt 2. 3 Minuten vor dem entscheidenden Moment. Intention Setting. Eine einzige Frage, laut oder leise ausgesprochen. Was will ich in diesem Moment verkörpern? Nicht, was muss ich erreichen? Nicht, was darf ich nicht falsch machen? Sondern, was will ich verkörpern? Der Wirkmechanismus dahinter, diese Frage aktiviert den sogenannten anterioren zingulären Kortex, das Zielausrichtungszentrum Ihres Gehirns. Es fokussiert die Aufmerksamkeit weg von Bedrohung hin zu Intention, zu einer Absicht. Das Dopamin, auch das haben wir oben gelernt, beginnt zu fließen. Schritt 3, 2 Minuten vor dem Moment. Power Posture, aber richtig. Nicht für andere, nur als Signal für Ihr eigenes autonomes Nervensystem. Aufrechte Haltung, Schultern zurück. Füße fest am Boden, Blick geradeaus. Halten Sie diese Haltung für ca. 60 Sekunden ein.
der Wirkmechanismus dahinter. Körperhaltung, die Körpersprache kommuniziert direkt mit dem Gehirn, bidirektional, das heißt in beide Richtungen. Aufrechte Haltung senkt Cortisol um nachweislich bis zu 25%. Testosteron, das Durchsetzungshormon, steigt. Das Nervensystem interpretiert diese Haltung als ich bin bereit. Schritt 4, 30 Sekunden vor dem Moment. Ihr persönlicher Anker. Ein Wort, ein Bild, das Sie gerne erinnern, was Sie abgespeichert haben, eine Geste, die Sie mit einem positiven Zustand verbinden, den Sie bereits kennen, den Sie vielleicht bereits erlebt haben. Vielleicht Ihr bisher bester Moment. Vielleicht auch ein Mensch, der an Sie glaubt. Vielleicht ein Satz, der Sie trägt, der Sie innerlich stabilisiert. Wirkmechanismus dahinter. Sie aktivieren einen neuronalen Anker. Gespeicherte emotionale Zustände über konditionierte Netzwerke im sogenannten limbischen System. Ihr Gehirn erinnert sich nicht nur kognitiv, also gedanklich, sondern körperlich und gefühlsmäßig, emotional, wie es sich anfühlt, auf der Höhe zu sein, fit zu sein, bereit zu sein. 4 Schritte, 4 Minuten, jeden Tag, vor jedem wichtigen Moment. Das ist keine Magie, das ist keine Motivation alleine, das ist Neurobiologie in Ihren Händen. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten, Ihre Ressourcen. Sie haben alles, was Sie brauchen. Wir wünschen Ihnen viel Glück dabei und hoffen, Sie auch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Alles Gute.
Ja, das waren doch viele spannende neue Fakten. Und jetzt nochmal ein kleiner Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus den 17 Kommunen, die beim Bürgerentscheid dabei sind. Ihr solltet eigentlich mittlerweile Post bekommen haben. Wir freuen uns über jedes positive Kreuzchen und schauen dann mal nach dem 19. April, wie die Entscheidung so aussieht und hören uns dann bei der nächsten Ausgabe von Wort zum Sport. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich sage bis dann.